Dankeschön. Guten Morgen, habe ich schon gesagt. Jetzt habe ich keine Einleitung in meine Predigt. Aber ich sage einfach mal Danke, weil ich glaube, Danke sagen ist wichtig. Danke sagen gehört dazu. Ich möchte mehr Danke sagen. Ne, ist ein anderes Thema, darum geht es heute nicht. Aber wie gesagt, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, dass ich mich noch mal ein bisschen mehr vorstellen kann, dass ich auch predigen darf. Es ist nicht selbstverständlich, vorne zu stehen und seinen Herzensgedanken zu teilen. Da steckt ja auch viel Potenzial des Konfliktes drin oder der Übereinstimmung. Also danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr mir zuhört. Und wie ich schon mitbekommen habe, hört ihr ja nicht nur heute mir zu, sondern ihr hört ja schon länger zu. Und seit 2 Sonntagen sind wir in einer Predigtserie. Und zwar ist das, wenn ich den angemacht habe, Senden. Senden ist die Predigtreihe, in der ihr gerade steckt. Und Senden ist auch der letzte Punkt der Mission, die die Gemeinde neu für sich formuliert hat. Wir wollen erreichen, wir wollen prägen und wir wollen senden. Und Senden gehört dazu. Wenn du erreicht worden bist, wenn du geprägt worden bist, dann kommt man immer an den Punkt, wenn man an Gott glaubt und wenn man die Bibel liest, dass man auch ein Stück weit gesendet wird. Und Pastor Nico hat darüber gesprochen bei der ersten Predigt über das Thema Mein Vorbild. Mein Vorbild ist eine einfache Antwort. Jesus ist die Antwort auf alles, sagt man den Kids in der Kinderstunde immer. Und das ist auch genau, worum es ging. Mein Vorbild, Jesus Christus. Jesus ist als erster Missionar auf diese Erde gekommen. Er hat uns vorgemacht, wie es ging. Und da ging es im Schwerpunkt um 3 Punkte. Und zwar um Hingabe, um Dienen und um Nähe, um Beziehung. Und Jesus hat uns das ganz klar vorgemacht, wie er das gehandhabt hat. Und wir dürfen uns das anschauen, wir durften davon hören, wir dürfen es Stück für Stück immer mehr lesen und wir dürfen uns das als Vorbild nehmen. Und die zweite Predigt, das hat Pastor Josua gemacht, der gute Mann in Gütersloh an der Front, der hat über das Thema meine Aufgabe geredet. Und als ich diese Predigt gehört habe, habe ich gedacht, Josua, du bist brillant. Er hat nämlich mir nochmal erklärt, was eigentlich passiert ist mit meinem Glaubensleben. Was es heißt, diesen Jesus anzunehmen, dass er am Kreuz gestorben ist. Gerechtigkeit, Sünde, das waren so ein paar Schlagworte. Und er hat mir nochmal ganz klar vor Augen gemalt, worum es ging. Und dann hat er Folgendes gesagt. Wir sind die Botschafter in diesem Land, die erzählen sollen, was wir erlebt haben. Und das fand ich richtig stark, weil es nicht nur so eine leere Worthülse ist, komm, jetzt geh mal raus und erzähl ein bisschen was. Nee, er hat sogar gesagt, was wir erzählen sollen. Wovon wir erzählen sollen. Wir sollen über das ewige Leben reden, was Gott uns schenkt, wenn wir mit ihm in eine Beziehung gehen. Und ich habe diese beiden Predigten, wie gesagt, gehört. Und bei der ersten, das fiel mir noch ziemlich leicht. Ja, das habe ich gehört, Jesus als mein Vorbild nehmen, Buch aufschlagen, beten, lesen, verinnerlichen, wissen, worum es geht. Das fällt mir relativ leicht. Als ich dann bei der zweiten angekommen war, dachte ich so, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ja, nicht nur Jesus als Vorbild nehmen, sondern auch davon erzählen, warum Jesus mein Vorbild ist. Und während ich die Predigt hörte, merkte ich, wie ich ganz schnell selbst konfrontiert wurde mit meinen Ängsten, mit meiner Unperfektheit, mit meinem Unvermögen, mit meiner Zerbrochenheit. Ich weiß nicht, wenn ich daran denke, dass ich Pastor werde, dann habe ich natürlich, sagen wir mal, den meisten Prozentanteil ist Freude. Aber manchmal komme ich auch dahin und denke mir, wie soll ich eigentlich von Jesus erzählen, was er für mich getan hat, wenn mein Leben nicht immer so aussieht, als ob es perfekt ist. Ich glaube, das ist kein guter Gedanke. Aber es ist, glaube ich, was, womit wir alle ein Stück weit irgendwie konfrontiert sind. Mit dieser Angst, Leuten von Jesus zu erzählen und darüber nachzudenken, ja gut, wenn ich das jetzt mache auf meiner Arbeit, dann denken meine ganzen Arbeitskollegen, ich bin bekloppt. Oder wenn du in der Schule bist und du merkst irgendwie, der Gott, mit dem du unterwegs bist, möchte, dass du für jemanden betest. Die erste Frage, die man sich manchmal oder häufig stellt, ist so ein bisschen, hoffentlich passiert es nicht, weil ich habe Angst, mich zu blamieren. Und ich kenne das nur zu gut. Mich zerreißt es, weil irgendwie sehe ich Jesus als mein Vorbild und ich will es den Leuten sagen. Aber auf der anderen Seite fordert es mich unfassbar heraus und ich bin da irgendwie konfrontiert mit mir selber, mit meinem Stolz, mit meinem Ego. Man will nicht dumm dastehen. Irgendwie kommt das alles zusammen und so leid es mir tut, ich kann mich davor nicht ja, ich kann mich davor nicht in Sicherheit bringen und kann mich da auch nicht besser reden, als ich bin. Und vielleicht sitzt du heute hier und kannst dich genau damit identifizieren, mit diesen Gedanken. Oh nein, jetzt bin ich Christ, jetzt soll ich davon erzählen. Was ist das hier eigentlich für eine Predigtreihe? Erreichen und prägen finde ich gut, das hat was mit mir zu tun, aber Glaube ist doch privat. Ich habe keine Lust, immer zu diskutieren, Religionskonstrukt, Religion, bla bla bla, was holst du dir da für eine Krücke? Und ich sage dir, wir sind da auf derselben Ebene. Ich fühle das mit euch und es ist echt eine Herausforderung. Aber trotzdem ist dieser Auftrag in der Bibel ganz klar da, dass wir rausgehen sollen und dass wir von Jesus erzählen. Und der heutige Tag, der heutige Sonntag soll über das Thema meine Ausrüstung gehen. Meine Ausrüstung ist nämlich das, was dir und mir hilft, trotzdem in solchen Momenten voranzugehen und zu sagen, vielleicht habe ich Angst, aber ich traue mich trotzdem. Ich traue mich trotzdem und ich bin nicht der Beste, aber ich schenke mein Ohr. Ich biete Gebet an. Ich bin für jemanden da. Ich schenke Trost. Ich erzähle einfach von dem, was in meinem Leben passiert ist. Und ich möchte es am Anfang direkt vorwegnehmen. Meine Ausrüstung, deine Ausrüstung ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist deine Ausrüstung. Der Heilige Geist ist nämlich die Nähe Gottes, seine Anwesenheit auf dieser Erde. Der Heilige Geist ist die Verbindung zwischen dir und Gott, dass du mit ihm reden kannst. Der Heilige Geist erklärt dir und mir, erklärt uns sein Wort, sein Reden heute noch. Und wir fangen an, mehr und mehr ihn zu verstehen. Wir fangen an, mehr und mehr ihn zu lieben. Und dieser Heilige Geist ist mit dir und mit mir. Und wenn du im August da warst, wo ich schon einmal predigen durfte, da war interessanterweise exakt das unser Thema. Und ich habe darüber gepredigt, wieso Pfingsten der Wendepunkt war. Pfingsten, ein Ereignis, Apostelgeschichte 1 und 2, wo dieser Geist Gottes auf die Erde kam. Und ich habe darüber erzählt, dass dieser Geist Gottes kommen musste, damit wir befähigt werden, seine Zeugen zu sein. Das Ding ist, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich kann nicht dasselbe wieder predigen. Das wäre ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich mich gefragt, was mache ich? Wie mache ich es? Und wie komme ich aus dieser Nummer heraus? Und ihr müsst euch vorstellen, ich war duschen. Und unter der Dusche kommen die besten Ideen. Und ich dusche und dann macht es Klick. Und ich denke so, warum nicht mal was anderes probieren? Warum immer Apostelgeschichte 1 und 2 predigen, die übrigens meine Lieblingstexte sind. Aber warum nicht mal zum Ursprung gehen? Was ist denn der Ursprung? In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie Petrus anfängt, zu einer Menge von Menschen zu reden. Und was macht er? Er nimmt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Joel, das Kapitel 3 und nutzt das, um den Leuten zu erklären, was hier passiert. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin zwar nicht Petrus, aber ich versuche das auch einfach mal. Und deswegen soll es heute Morgen um dieses Buch Joel gehen. Wir werden gleich in Kapitel 3 einsteigen. Und bevor wir da tiefer tauchen, möchte ich am Anfang nochmal die Predigt unter den Segen stellen. Jesus, danke, dass du gut bist und danke, dass du hier bist. Gott, ich danke dir einfach, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst. Und ich danke dir, dass du mit uns bist. Du bist ein Gott der Nähe, du bist ein Gott der Beziehung. Und das haben wir erlebt. Und ich bitte wirklich, dass du uns heute klar machst, wieso, weshalb, warum. Warum wir dich brauchen, warum wir deine Nähe brauchen. Komm einfach und öffne unsere Herzen und lass uns verstehen, was dein Wort heute Morgen sagen möchte. Amen. Amen. Ihr seid dabei, ihr seid gut drauf. Ich nehme mich auch. Ich werde jetzt warm, sage ich euch. So. Also, sehr gut, ja, Halleluja, sehr gut. Also, Joel ist ein Buch aus dem Alten Testament, der erste Teil der Bibel. Und Joel ist ein Prophet, der diese vier Kapitel geschrieben hat. Und man sagt, dass dieses Buch eine Zusammenreihung von verschiedenen Gedichten ist, die auf den Punkt bringen soll, was Gott zu Joel gesprochen hat und was Joel zu den Leuten sagen sollte, mit denen Gott unterwegs war. Israel, das ist das Volk, mit dem Gott unterwegs ist. Gott hat sich das Volk ausgesucht. Er hat gesagt, das ist die Kultur, das sind die Menschen. Da hinein möchte ich mich zeigen, da hinein möchte ich mich, die Bibel spricht, offenbaren. Da möchte ich auch meinen Sohn Jesus Christus reinbringen und Punkt. So, das ist einfach Fakt. Das müssen wir annehmen. Das ist so und ich bin dankbar dafür. Und Joel ist ein Autor, der die alten Schriften sehr, sehr gut kennt. Und Joel weiß, okay, die Israeliten sind zwar mit Gott unterwegs, aber manchmal gut und manchmal nicht so gut. Er weiß davon, dass Israel sehr, sehr, sehr geliebt ist von Gott. Er weiß aber auch, dass Israel nicht immer so ganz treu ist zu ihrem Gott. Und er kennt aus den alten Schriften die Untreue Israels und wie sie sich andere Götter versucht haben zu bauen und wie Gott zornig war, aber sie immer wieder verschont hat. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, den Joel kennt und in diesen oder mit diesen Informationen schreibt er das Buch. Und in Kapitel 1 kommt Gott oder sagt Gott zu Joel, hey, rede mal über den vergangenen Tag des Herrn. Tag des Herrn klingt sehr mächtig und episch. In der damaligen Zeit war der Tag des Herrn immer ein Tag, wo Gott, oder nein, anders, wo etwas Schlimmes passiert und die Israeliten das interpretierten als eine Rache oder als ein Gericht Gottes. Manchmal war es das, manchmal auch nicht, aber das ist, was die Israeliten dachten. Und Joel schreibt also in seinem ersten Kapitel, Israel, ihr habt gerade eine Plage hinter euch. Es kamen Heuschrecken, die haben euer ganzes Korn und euer ganzes Getreide abgefressen, ihr habt keine Nahrung mehr. Und ihr sagt, es ist ein Tag, es ist der Tag des Herrn, es ist das Gericht. Und sie sagen, jo, was sollen wir tun? Wir haben nichts mehr. Und Joel sagt, wenn ihr wollt, dass Hilfe kommt, wenn ihr wollt, dass Gott euch hilft, dann tut Buße. Buße heißt, vor Gott kommen und sagen, Gott, es tut mir leid, wie ich gelebt habe. Es tut mir leid, was ich getan habe. Bitte vergib mir und danke, dass du mir eine neue Chance gibst. Und das passierte Israel und sie waren in dieser Zeit. Und dann spricht Gott ein zweites Mal und Joel greift das Bild aus dem ersten Kapitel auf, in Kapitel 2 und sagt, wenn ihr wirklich nicht umkehrt, dann wird das, was ihr gerade erlebt habt, wieder passieren. Aber viel schlimmer. Dann werden keine Heuschrecken kommen, sondern dann werden die Nationen kommen, die euch hassen und sie werden euch angreifen, sie werden gegen euch Krieg führen und sie werden dafür sorgen, dass ihr vernichtet werdet. Und dann sagt Gott am Ende von Kapitel 2, wenn ihr aber um Vergebung bittet, dann werde ich eure Feinde vernichten. Ich werde euer Land wiederherstellen und ich werde euch versprechen, dass ich mit euch bin. Aber es gibt eine Bedingung. Und dann sagt Joel einen Satz, den ich unfassbar finde. Er sagt, tut Buße, zerreißt nicht nur eure Kleider, sondern zerreißt euer Herz. Was bedeutet das? Er sagt, draußen zu stehen und zu sagen, na, es tut mir leid, und augenscheinlich seine Kleider zu zerreißen, heißt noch nicht, dass du in deinem Herzen wirklich verstanden hast, dass du Gott brauchst. Deswegen benutzt er den Begriff des Herzzerreißens und sagt, zerreiß dein Herz, meines ehrlich, kommt zu Gott, holt alle Priester, holt alle Leute, geht auf die Knie und seid ehrlich und sagt, Gott, ohne dich können wir nicht. Ohne dich können wir nicht. Und wenn ihr das tut, sagt Gott, dann passiert Kapitel 3. Und in Kapitel 3 wird aus dem Versprechen, wenn ihr umkehrt, eine Zusage mit einer Erklärung, was passiert. Und in Joel 3, in den Versen 1 bis 2, steht Folgendes. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Ihr müsst euch vorstellen, Joel spricht so eine krasse Botschaft Und er sagt, wenn ihr das tut, dann wird etwas passieren, was ihr noch nie gesehen habt. Und er sagt, was passieren wird, was ihr noch nie gesehen habt, ist, der Geist Gottes wird auf euch kommen. Und ihr müsst eins wissen, in der damaligen Zeit war es nicht normal, dass der Geist Gottes mit allen Menschen war. Ich habe eben gesagt, der Geist Gottes ist die Gegenwart, seine Nähe hier auf der Erde. Und man wusste im Volk Israel, wenn man kein Prophet oder Priester ist, dann hat man da nicht so viel mit zu tun. Die Leute kannten den Geist Gottes auf zwei Arten. Und zwar Nummer eins, er ist im Tempel und da gehe ich hin, weil ich Gottes Nähe sehen will, weil ich Gottes Nähe spüren will, weil ich etwas opfern möchte. Und Nummer zwei, Geist Gottes ist nur bei besonderen Menschen für eine besondere Zeit, für eine besondere Aufgabe. So wie bei dem Propheten Joel, der dieses Wort bekommen hat für das Volk, der ihnen sagt, kehrt um, zerreißt euer Herz. Da wussten sie, das ist ein Typ, der hat das gerade. Der hat dieses Momentum, der hat es jetzt gerade, der hat es darüber hinaus. Er ist ein Prophet, er ist ein besonderer Typ. Und dieser besondere Typ sagt, wenn ihr euer Herz zerreißt, dann wird der Geist Gottes auf euch kommen. Und die Menschen standen da. Und die haben sich gedacht, was? Ich bin kein Prophet, ich bin kein Priester, ich bin irgendein Typ. Ich bin froh, wenn meine Familie einfach mit ins verheißene Land kommt oder wenn wir fröhlich leben oder wenn kein Krieg ist. Da war gar kein Denken dafür, dass die ganz, 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 ganz starke, konzentrierte Gegenwart Gottes mit ihnen ist, weil es war klar, die ist im Tempel. Und wenn ich da reingehe, dann gehe ich da rein, um sie zu erfahren und dann gehe ich wieder weg. Und hier entscheidet sich alles. Weil der Joel schon viel, viel länger wusste, was passieren wird, bevor die Leute es überhaupt geahnt haben. Ich stelle mir vor, wie die Leute dieses Wort gehört haben und absolut verwirrt waren. Sie haben das wahrscheinlich gelesen und wussten, okay, hier haben wir Fehler gemacht, hier müssen wir Buße tun, hier haben wir Fehler gemacht, da müssen wir Buße, das kennen wir müssen um Vergebung bitten, wir sind Menschen, irgendwie läuft es nicht so perfekt. Und dann kommt dieser Einschub, Gottes Nähe kommt zu jedem Einzelnen. Und sie denken sich, hä? Was heißt das? Was bedeutet das? Und Joel, ich stelle mir das mal ein bisschen bildlich vor, es steht nicht so genau da, aber gib mir diese kreative Freiheit. Joel sieht diese Fragezeichen und sagt, okay, ich habe doch geschrieben, dass es wirklich passiert und ich erkläre euch auch warum. Und er benutzt dafür drei Wortpaare, die ganz, 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 ganz deutlich machen, dass diese Nähe Gottes wirklich für jeden einzelnen Menschen da ist. Und er fängt an mit Söhne und Töchter. Und er sagt, hey, vielleicht haben in unserer Kultur, also in der Kultur von damals, Söhne einen etwas höheren Stellenwert gehabt als Töchter. Das war kulturell bedingt so. Das heißt nicht, dass man die Tochter nicht liebte oder ähnliches. Aber es ging so ein Stück weit darum, wer übernimmt die Familie, wer holt das Essen, wer leitet einfach den ganzen Familienclan. Die Familienstrukturen waren komplett anders. Und er sagt, vielleicht denkt ihr, die Söhne sind wichtig, aber nicht nur die werden den Geist kriegen, sondern auch die Töchter. Und er sagt dann weiter, nicht nur die jungen Männer, sondern auch die alten. Oder andersrum, nicht nur die alten Männer, sondern auch die jungen Männer. Ist so ein bisschen ein Bild dafür, wo man weiß, okay, die alten Männer im Volk waren so enorm wichtig, damit sie die Tradition weitergeben und mehr erzählen, was Gott schon mit ihnen getan hat. Und die jungen Männer durften hören und lernen und mit diesem Glauben weiter daran arbeiten, dass die Alten einen guten Ruhestand haben und dass die Familie weiter versorgt wird. Und dann noch das dritte Wortpaar. Ich habe es ein bisschen älter ausgedrückt, als wir es in der Übersetzung hatten. Aber da sagt es in anderen Übersetzungen Knechte und Mägde oder unterschrieben die Sklaven. Jede Familie damals hatte Sklaven, die Aufgaben getan haben, die irgendwas getan haben. Manche wurden mal besser behandelt, manche mal schlechter. Grundsätzlich waren sie in der Familienhierarchie ganz unten und haben gewisse Aufgaben gemacht. Die hatten aber jetzt nichts beizutragen, wo die Familie sich hin entwickelt oder was der Input ist. Und da sitzt der Joel seinen letzten Schwerpunkt und sagt, selbst die Sklaven, selbst die sozial Schwächsten, selbst die werden mein Geist bekommen. Und die Jungs und Mädels, die konnten nicht anders, als das zu verstehen. Sie konnten nicht anders, als das zu verstehen, weil das ist eine Bildsprache, die in der damaligen Zeit so eindrücklich war. Es ist egal, welchen sozialen Rang du hast. Es ist egal, welche Arbeit, wo du stehst, wie viel Geld, welches Auto du fährst, ob du jung oder alt bist. Es interessiert nicht, weil Gott mit dir ist. Und sie dachten sich, wow, das ist wirklich neu. Und dann stelle ich mir vor, wie sie dann sagen, okay, Joel, jetzt verstehen wir das ein bisschen, aber was bedeutet das für uns? Und dann sagt er, das bedeutet, dass all diese Parteien Weissagen werden, Träume haben und Visionen haben. Und dass diese drei Punkte sind alles Synonyme dafür, wie eine Person wie Joel, der ein Prophet ist, damals zu der Zeit, das, was er von Gott gehört hat, gesprochen hat. Also der Prophet Joel saß zu Hause, hat gebetet und hat irgendwie einen Eindruck bekommen, wo es mit Israel hergeht und ist zu dem Volk gegangen, hat gesagt, in Zukunft wird das und das passieren, wenn wir das und das machen. Das ist Weissagen. Oder aber er hat geschlafen und Gott begegnete ihm im Traum und sagte, wenn ihr das und das macht, dann geht es da und dahin. Und er wusste, okay, Gott spricht durch Träume, ich gehe zu dem Volk und ich sage, Jungs, ich hatte einen Traum, wenn wir das und das machen, dann passiert das. Und Vision ist auch genau ähnlich, nur ein anderes Format, eine andere Form. Er sieht vor seinem Auge einen Film ablaufen, der ihm zeigen wird, wenn wir so und so weitermachen, dann werden wir so und so enden. Und die Leute, die das hören, die wussten, okay, wenn er die drei Dinge sagt, und wenn das ist, was alle können, dann heißt das im Umkehrschluss, dass alle Menschen an den Punkt kommen können, wo sie dieselbe Gottesnähe und Gotteserfahrung haben werden, wie die besonderen Leute aus dem Alten Testament. Und ich glaube, dass sie völlig außer sich waren. Sie kannten nur die Heroes, die ganz oben stehen, die Gott benutzt hat. Manchmal war man ein bisschen neidisch, weil sie so eine enge Beziehung zu Gott haben. Manchmal war man aber auch ein bisschen dankbar, weil diese Leute die waren, die häufig auch schlechte Botschaften überbracht haben und die kamen dann nicht so gut an. Aber in allem wussten sie einfach, irgendwie will Joel uns sagen, wenn wir Vergebung suchen, wenn wir uns entschuldigen bei Gott, wenn wir umkehren, dann wird seine Nähe zu uns kommen. Und wir werden so eng mit Gott reden können, wie alle anderen besonderen Personen davor. Und ich sage euch, diese Jungs und Mädels müssen komplett durchgeschüttelt gewesen sein. Komplett. Weil das ist wirklich revolutionär. Das ist was Neues. Das gab es so noch nicht. Nicht der Gott, der von oben herab wirkt oder der vor dir geht, sondern der Gott, der mit dir geht. Und genau dieses mit dir wirken sehen wir dann ungefähr 900 bis 1000 Jahre später in der Apostelgeschichte erfüllt. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 1, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, hey, ich bin gekreuzigt worden, ich war 3 Tage tot, ich bin wieder auferstanden, ich bin wirklich Gott, aber ich muss zurück zum Vater. Aber ihr werdet nicht alleine bleiben, ich schicke euch meinen Geist. Und Jesus sagt wortwörtlich, ihr aber werdet den Heiligen Geist empfangen und er wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein auf der ganzen Welt. Und er sagt, seid geduldig, es wird kommen und dann werdet ihr merken, was los ist. Und Jesus verabschiedet sich, fährt in den Himmel auf und dann, ein paar Tage später, das ganze jüdische Volk ist zusammen, nicht nur aus Israel, sondern überall, wo die Juden überall gewohnt haben, kamen zusammen nach Jerusalem und haben das Fest Schawot gefeiert. Schawot ist der israelische oder hebräische Name für Pfingsten. Und das war ein ganz typisches Fest, weil es ein Fest war, wo alle zusammenkommen, um Gott Sachen zu opfern, anzubeten, einfach Gemeinschaft zu haben, hatte viele Facetten, das wäre jetzt zu langatmig, alles zu erklären. Aber sie kamen zusammen. Und interessanterweise kamen viele zusammen, die gar nicht die gleiche Sprache konnten. Also es kann durchaus gewesen sein, dass jemand kommt, der nur Griechisch kann, aber gar kein Hebräisch. Oder dass jemand kommt, der kann nur Bayerisch und nicht Hochdeutsch, keine Ahnung. Sie konnten nicht alle dieselbe Sprache, aber sie waren alle vereint in ihrem Glauben. Sie waren Juden. Und dann passiert das, was in Joel steht. Die Jünger sind draußen, der Geist Gottes fällt auf die Jünger herab in Feuerzungen und Erdbeben. Also man konnte es gar nicht, man konnte es nicht übersehen. Die ganze Erde hat gewackelt. Jeder, der da war, hat es mitbekommen. Der Geist Gottes fällt also auf diese Leute. Die Bibel sagt, sie reden in anderen Sprachen. Und was dann passiert, ist Folgendes. Die Juden, die Sprache von den Jungs, von diesem Jüngerkreis eigentlich nicht konnten, verstehen auf einmal, was die sagen. Verstehen auf einmal, was die sagen. Und manche von ihnen sind verwirrt und sagen, hä, warum reden die so komisch? Warum lallen die? Sind die denn besoffen? Was ist mit ihnen? Und andere sagen, nein, 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 die sind nicht besoffen. Was hier passiert, ist göttlich. Das ist unvorstellbar. Hier wird gerade erklärt, was es eigentlich damit auf sich hat. Und Petrus ist ein cleveres Kerlchen. Er packt die Situation beim Schopfe, tritt nach vorne und sagt, hört zu, ich erkläre euch, was hier passiert. Und er nimmt diesen Text aus Joel und sagt, wie ihr doch wisst aus den alten Schriften, wird der Geist Gottes eines Tages kommen, wenn wir um Vergebung bitten. Und ihr habt es gehört, aber warum glaubt ihr es nicht? Jesus Christus ist die Person, die gekommen ist, die für dich gestorben ist, damit deine Schuld auf ihn genommen wird und du nicht länger schuldig bist. Warum hasst ihr ihn? Warum hasst ihr ihn? Warum verbreitet ihr Lügen über ihn? Kehrt um, glaubt es, dass Jesus Gott ist. Ihr habt es gesehen, es hat sich erfüllt. Der Geist Gottes ist gekommen, weil Jesus aufgefahren ist. Nehmt ihn an. Und wenn ihr ihn annimmt, dann wird der Heilige Geist auch zu euch kommen. Das ist alles, was Joel sagt. Es ist passiert, was Jahre, Jahrhunderte davor schon prophezeit wurde. Und es ist nicht nur Joel. In Hesekiel, in Jesaja, in Jeremia, alles Bücher aus dem Alten Testament. All diese Bücher haben schon von diesem Ereignis geschrieben. Und Petrus muss trotzdem zu den Leuten, die diese Schriften kannten, sagen, seid nicht mehr blind und glaubt an Jesus Christus. Und ich sitze da so und ich lese Joel und ich lese Petrus. Und ich denke mir, diese Geschichte ist irgendwie eine Geschichte auch für mich. Und die ist eine Geschichte für dich. Weil ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und ob du diesen Jesus angenommen hast, ob du gläubig bist oder nicht. Aber wenn ja, dann ist der Heilige Geist mit dir. Die Apostelgeschichte sagt es, Joel sagt es, das Alte Testament, das Neue Testament. Alles trieft davon, um dir zu sagen, die Nähe Gottes ist so nah bei dir wie nie zuvor, und zwar mit dir. Und nicht nur das, diese Nähe Gottes hilft dir, wenn du Bibel liest, Sachen zu verstehen, die du gar nicht vorher verstehen konntest. Und es macht Klick und du denkst dir, boah Gott, du bist so gut, irgendwie ergibt das Sinn. Danke, dass du mich näher zu dir ziehst. Oder wenn du betest, dann ordnen sich deine Gedanken und du kriegst Gedanken, die irgendwie auf Gott hinzeigen und die zeigen, wie gut er ist. Und du denkst dir, oh Gott, danke. Danke, dass ich dich mehr verstehen darf. Und das alles ist das Gesamtpaket, was Gott uns mit dem Heiligen Geist gegeben hat. Dass wir ganz nah mit ihm sind und dass wir ihn mehr und mehr verstehen können, ihn mehr und mehr lieben können und wir mehr und mehr darauf hören können, was er mit uns vorhat. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das ist alles gut und das glaube ich, aber was hat das denn mit der heutigen Predigtserie meine Ausrüstung zu tun? Und ich möchte dir sagen, alles. Alles. Wenn du in den Momenten bist, wo dein Herz klopft, weil du denkst, du musst deinem Arbeitskollegen was von Jesus erzählen oder was heißt musst. Jesus möchte dich erinnern oder gibt dir einen Impuls, dass du gehen sollst und du hast Angst, dann kannst du dir eins sicher sein. Gott ist so nah bei dir wie eine Ausrüstung. Und das heißt nicht, dass deine Angst immer weg ist. Es kostet immer noch Überwindung. Ich werde Pastor und es ist immer noch, oh, ich sag's euch, nicht so ganz einfach. Ich bin froh, wenn ich hier stehe und für euch predigen darf, aber nicht, wenn ich auf der Straße stehen muss oder so. Aber ich mache mir dann immer bewusst, Gott ist mit mir und seine Liebe ist mit mir und ich liebe ihn und ich will mehr und mehr auch meinen Nachbarn lieben. Ich will mehr und mehr meinen Nachbarn lieben, weil ich glaube, Liebe ist das größte Werkzeug, um andere Menschen zu erreichen. Und deswegen habe ich einen Satz für dich heute. Einen Satz, den du aus dem Ganzen mitnehmen sollst. Der Heilige Geist ist deine Ausrüstung und die Liebe ist dein Werkzeug. Der Heilige Geist ist deine Ausrüstung und die Liebe ist dein Werkzeug. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Leute in unserem Umfeld merken werden, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Gott ist so groß, er ist so gut, er ist so herrlich, mächtig, er ist so liebevoll, barmherzig. Das kann man nicht verfehlen. Und das kann man nicht verfehlen. Und er sagt zu dir und zu mir, hey, ich möchte dich senden. Ich möchte deine Ausrüstung sein. Meine Aura, meine Präsenz, meine Gegenwart ist mit dir. Und jeder, egal ob du mit ihm aktiv redest oder nicht, jeder wird merken, dass bei dir was anders ist. Und es wird auf mich zeigen. Gott sagt, dann wird es auf mich zeigen. Und die Leute werden erkennen, dass ich Gott bin, dass Jesus Gott ist. Und deswegen glaube ich, dass Joel und die Apostelgeschichte zu diesem Thema gehören. Dass sie der Kern des Themas sind. Die Nähe Gottes ist deine Ausrüstung und die Liebe zu ihm, zu deinen Nächsten, ist dein Werkzeug. Und lass uns das in Erinnerung haben, wenn wir an Situationen sind, wo es uns sehr herausfordert. Das heißt nicht, dass alles sofort perfekt läuft und wir jetzt jedem in der Innenstadt direkt die Hand reichen werden. Aber ich glaube, Gott wird mit uns Schritte gehen und mehr daran erinnern, dass er bei uns ist. Dass er wie eine Ausrüstung ist, die uns perfekt passt. Und an dieser Ausrüstung wird man sehen, dass er Gott ist. Und das alles ist der Grund, warum ich nach Herford gehen möchte. Das alles ist der Grund, warum ich nach Herford gehen möchte. Meine Mutter wohnt hier, dann spare ich ein bisschen Geld beim Mittagessen manchmal. Ja, gut, das ist auch nicht schlecht und die freut sich auch. Aber grundsätzlich ist der Grund, weil ich mehr und mehr Berufung für mein Leben erfahren darf und mehr erlebe, wie Gott wirken möchte. Ich war im Süden, ich war in Hessen, ich war hier, ich war überall. Es ist kein Unterschied. Gott möchte überall wirken. Aber irgendwie zieht es mich nach Hause. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin ja sogar verwirrt, wie es anfing. Ihr müsst euch vorstellen, als ich auf Beröhr gekommen bin, hatte ich ein Vorstellungsgespräch und die beiden Seminardirektoren waren da. Und ich saß dort also und ich habe mich so vorbereitet und saß da so. Und dann haben sie die magische Frage gestellt, Lars, was ist eigentlich dein Ziel mit Beröhr? Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin Schlagzeuger, ich wurde dann so ein bisschen kribbelig unterm Tisch, habe so gedacht, ich habe kein Ziel, aber wenn ich denen das jetzt sage, dann nehmen die mich nicht. Und dann habe ich so gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, ein guter Schachzug ist, einfach zu sagen, ja, also wenn ich fertig bin, würde ich gerne nach Hause gehen. Und ich sage das so und ich denke mir so, und warum? Ja, warum will ich eigentlich nach Hause gehen? Und dann fing ich an zu reden und irgendwie fing es wirklich an zu reden. Ich habe gesagt, ich möchte gerne nach Hause gehen. Ich glaube, Gemeindevielfalt ist absolut gut. Ich glaube, wir brauchen mehr Standorte, um Leute zu erreichen. Kirche ist was Großartiges. Und wenn ich so meine Freunde in der Heimat betrachte, sind die gerade alle frustriert, wissen nicht wohin mit sich. Sie dienen in der Gemeinde, aber kommen irgendwie nicht so richtig durch. Und irgendwie ist mein Herzenswunsch, meine ganzen Freunde zusammenzuholen und mit denen Kirche zu gründen. Meinen Freunden in meinem Alter, junge Familie, eine Gemeinde in Herford zu bringen, zu bauen, wie Gott will, wo sie sich wohlfühlen. Und ich sage das so und ich denke so, ja, Habe ich was Richtiges gesagt? Und mein Seminardirektor Johannes guckt mich an und nickt. Und ich denke so, ach, Glück gehabt, das klang gut. Ich habe mein Papier gekriegt, ich habe auf Berührer angefangen, es ging weiter. Es gibt halt nur eine Sache, die mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Und das ist genau diese Idee. Das ist genau diese Idee. Und ich bin ein Träumer. Ich habe schon darum geträumt, welche Locations man kaufen kann, wo man erste Gottesdienste macht, welche Lichter, was für Musik, welche Leute von Hillsong oder Amerika oder sonst wo laden wir ein. Ich bin halt ein Träumer, okay? Ich träume groß, ich träume viel, aber es tut auch gut. Es macht Spaß, ja? Ich habe also schon viel rumgeträumt und wie ihr auch merkt, ich bin jemand, der gerne redet. Also ich verarbeite auch viel durchs Reden. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sitze am Essenstisch, das sind immer so Achtertische und ich bin natürlich der mit dem höchsten Redeanteil. Aber so seit anderthalb Jahren, also ab dem dritten Jahr, wirst du halt gefragt, was machst du eigentlich später? Und irgendwie hat sich das so in meinem Herzen festgesetzt, dass ich immer anfange, davon zu reden. Ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte in einer Gemeinde andocken und lernen, wie man Pastor wird. Und wenn ich weiß, wie man Pastor wird, hoffe ich, dass ich Teil von ihnen werde und dass sie mich senden. Und ich fange dann an, mehr zu reden, was ich vorhabe, wo ich hin will. Und immer kommt die Reaktion, also ich mag den Norden eigentlich nicht, ich würde gerne im Süden bleiben, aber wenn du das so sagst, würde ich mir gerne mitkommen. Also auf dem Papier habe ich schon 20 Leute, ob die mitkommen, weiß ich nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, irgendwann spiegelt mir jemand, wenn du darüber redest, dann sind das nicht nur Worte, sondern dann brennt es. Und ich sage euch, dann kommt der Punkt, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Und wenn Gott dann so stark spricht, wie in der Mitgliederversammlung, und ich irgendwie den Impuls kriege, mal zu fragen, und das sich irgendwie zusammenführt, was soll ich machen? Dann ziehe ich mir ein weißes Hemd an, dann ziehe ich mir meine Adidas-Schuhe an, dann predige ich, und hoffe, dass ihr Ja sagt. Dass ihr Ja sagt und dass wir es einfach mal probieren. Wer weiß, was noch kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bin dankbar, dass ich mich heute vorstellen durfte und hoffe, dass ihr mich ein Stück weit von hier oben irgendwie kennenlernt und dass wir dann irgendwann Gemeinde zusammenbauen. Amen.